Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart, und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Theo Grassel. Lieber Theo, schön, dass du heute bei uns in der Show bist.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung, liebe Sibel. Hat mich sehr, sehr, sehr gefreut.
Magst du unseren Hörerinnen und Hörern erklären und erzählen, wer du bist und was du machst?
Ja, Theo Grassel, ich bin 56 Jahre und mittlerweile seit 18 Jahren Lehrbeauftragter, Dozent, Professor, überwiegend für Fashion Management, für Fashion Branding, Brand Communication, Verhaltenspsychologie und Leadership. Und das mache ich an verschiedensten Universitäten und Akademien. Sehr viel und sehr gerne in Florenz an der Polimoda. Das ist eines meiner Kernuniversitäten, wo ich sehr viel sowohl bei den Undergraduates, also bei den Bachelor als auch bei den Mastern unterrichte. Ich bin hier in Deutschland an der Makromedia, an den Standorten Berlin und München, für die Themenbereiche Fashion Management, Fashion Brand Management. Ja, ich liebe das, was ich mache.
Ja, man hört deinen Enthusiasmus, deine Passion hört man auch raus. Das ist auch der Grund, warum ich dich in den Podcast eingeladen habe. Bevor wir gleich in deinen aktuellen Job reingehen, würde mich noch interessieren, wenn ich das richtig weiß, hast du angefangen als Manager Sponsoring und Event Marketing bei BMW. Und jetzt würde mich interessieren, wie kommst du von BMW zu dem, was du heute machst und wirst Professor?
Ja, das war tatsächlich sehr spannend. Also wie so oft im Leben oder Gott sei Dank ist nicht alles vorhersehbar. Also ich habe ganz klassisch Marketing, Kommunikation mit Schwerpunkt Werbepsychologie studiert und habe dann meinen ersten Job tatsächlich, also mein Job, es war tatsächlich auch schon Beruf, bei BMW im Marketing, im Sponsoring, im Event-Marketing gehabt. Das war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und es war natürlich ein absolut traumhaftes Betätigungsfeld. Ich war verantwortlich für die ganzen BMW-Events, den Golf Cup, den Tennis Cup, die DTM damals noch, Berlin Hobby Garden, Galopprennsport, Baltic Match Races. Und bin sehr viel rumgekommen, habe auch sehr viel gelernt. Und das Erste, was mir da jetzt im Nachhinein tatsächlich schon unbewusst aufgefallen ist, dass ich eigentlich relativ wenig von dem, was ich an der Uni gelernt habe, dann tatsächlich auch in der Praxis umsetzen kann. Also da hat sich, glaube ich, seit 30 Jahren, 40, 50 Jahren nichts getan. Ja. Und ich dachte, okay, Leute, alles spannend, aber auf das, womit ich jetzt hier konfrontiert bin als junger Mensch, ich war Mitte 20, auf das habt ihr mich da tatsächlich überhaupt gar nicht vorbereitet. Ja. Das war mir damals natürlich nicht so bewusst jetzt in dem Gesamtkontext. Und womit ich aber tatsächlich nicht zurechtgekommen bin, das waren, ich würde mal sagen, es waren diese Führungsstrukturen. Ja. Und da ist jetzt BMW, um Gottes Willen, keine Ausnahme. Ich liebe das Unternehmen immer noch, habe auch immer noch Arbeitskollegen und Freunde dort. Aber so innovativ und so dynamisch und offen sich die Unternehmen nach außen geben in ihrer ganzen Corporate Communication, so verbürokratisiert und verkrustet und profilneurotisch sind sie dann auch im Innenverhältnis. Und wenn du irgendwie 20 Bleistifte bestellen musst und dann brauchst du 3 Vorstandsunterschriften, dann stimmt da halt irgendwas nicht. Und jetzt ist es natürlich auch so, wenn du im Bereich Sponsoring und vor allem Eventmarketing arbeitest, du wirst ja immer, das war auch bei mir so, ich war immer in Situationen, wo ich dann sage, na gut, die Events finden in aller Regel am Wochenende statt, dann passiert irgendwas, ja, Wetterumschwung, irgendwas klappt nicht, du musst Entscheidungen treffen, die musst du jetzt hier und gleich treffen. Damals gab es auch noch keine Handys, ja, dass ich jetzt irgendwie sage, okay, ich kann jetzt irgendjemanden anrufen. Dann musstest du einfach Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen, die dir dann, wenn der Event vorbei war, dann natürlich von den Vorgesetzten wieder nicht jetzt negativ ausgelegt wurden, aber so nach dem Motto, wie können sie nur, ja, so how dare you, einfach hier eine Entscheidung von dieser Tragweite zu treffen, ohne mich vorher zu fragen, wo ich mir gedacht habe, ja. Und es war dann tatsächlich auch diese Situation und habe mich dann tatsächlich entschieden zu kündigen und das Unternehmen nach 4 Jahren zu verlassen mit einem lachenden und einem weinenden Auge und bin dann auf Agenturseite gewechselt. Und es ist auf Agenturseite auch nicht anders. Da geht es halt tatsächlich dann darum, wer kriegt welchen Kunden und wer kriegt das Eckbüro und kriegt den Schlüssel zur Toilette. Ja, und es ist, wenn ich einen sage, okay, wenn dann aber tatsächlich diese persönlichen Befindlichkeiten dann eine gewichtigere Rolle spielen als die Sache als solches und du das aber nicht verstehst, weil du dann hergehst und sagst, okay, was passiert denn da gerade? Und ich saß halt zum Beispiel auch bei BMW in Meetings, wo ich dann mir erlaubt habe, die Frage zu stellen, Entschuldigung, ich bin zwar noch nicht so ganz lange mit dabei, aber ihr seid schon alle bei BMW. Also wir sind schon in irgendeiner Art und Weise also eine Company. Also du hast jetzt nicht Mercedes oder Audi auf deiner Visitenkarte stehen. Ja. Und das hat sich mir natürlich in irgendeiner Art und Weise nicht erschlossen. Und das zieht sich tatsächlich wie so ein roter Faden dann durch alles, was ich erlebt habe. Egal wie groß oder wie klein die Unternehmen sind, es gibt einen kritischen Faktor und dieser kritische Faktor ist Faktor Mensch. Ja. Und letztendlich, ich sage immer, es ist People Business. Ja. Und das war dann für mich dann auch, als ich dann angefangen habe zu unterrichten und zu dozieren, was auch ein Zufall war, weil da war ich bei Great Direct im Marketing in New York. Und dann hat mich halt mein damaliger Chef gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal eine Gastvorlesung an der NYU zu machen. Und ich vermute mal, dass er keine Lust hatte oder keine Zeit, dann hat er mich einfach dahin geschickt. Und dann habe ich das gesagt, ja logisch, klar, mache ich, spannend. Und ab dem Zeitpunkt war ich tatsächlich so ein bisschen angefixt, ne, weil ich gemerkt habe, also A, es macht mir Spaß, B, was auch wichtig ist, dass ich, glaube ich, durchaus auch sagen kann, dass ich einen Zugang zu Menschen habe, auch zu jungen Menschen und vor allem zu jungen Menschen, die hören mir zu. Ja. Und weil ich eben vielleicht jetzt gerade deswegen nicht Lehramt studiert habe oder keine Ahnung was, weil es tatsächlich auch viel zu viele Professoren oder sehr intelligente, schlaue, wissende Menschen gibt, die aber leider die Sachen nicht vermitteln können. Und das ist ein riesengroßer Unterschied, das wirst du auch wissen. Das weiß, glaube ich, jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer, wo du her und sagst, hey, pass auf, bitte schreib Bücher, ja, verfass Artikel, aber stell dich nicht vor Menschen hin und unterrichte. Ja, also tatsächlich auch dieses Didaktische und ein bisschen dieses Pädagogische. Und irgendwie habe ich da relativ schnell den Zugang dann auch bekommen. Und so ging das quasi dann auch mit dem Unterrichten los. Und ich habe dann für mich einfach angefangen, gewisse Dinge, ich will jetzt nicht sagen, in Frage zu stellen, aber halt so bestehende Sachen einfach mal so ein bisschen einzureißen. Und das mache ich heute noch. Dafür bin ich tatsächlich auch berühmt-berüchtigt, dass ich immer so ein bisschen den Status quo in Frage stelle. Ja, jetzt herzugehen, zu sagen, okay, war es das jetzt tatsächlich? Denkt noch mal ein bisschen drüber nach. Ja, auch bei meinen Studierenden, wenn wir dann hergehen. Also ich diskutiere sehr gerne und sehr viel, weil ich bin kein Vorleser. Ja, deswegen nehme ich diesen Begriff Vorlesung tatsächlich nicht wortwörtlich. Ich lese nichts vor, sondern für mich ist das Verständnis wichtig, ja. Und dann kommen dann halt auf einmal so Themen, wo ich dann in Frage stelle oder einfach mal in die Runde frage, kann ich eigentlich ein Unternehmen führen? Also der Begriff Unternehmensführung. Ja, natürlich, und das haben wir ja als Fach und dieses Modul, so Unternehmensführung und strategische Unternehmensführung. Und dann kommen diese ganzen Bullshit-Begrifflichkeiten, ja, aus den Lehrbüchern mit tollen Begrifflichkeiten, und dann sagst, wow, ja, und dann nehmen wir das einfach tatsächlich mal auseinander, ja, und dann kommen die Studierenden so im Laufe der Zeit dann tatsächlich auch von selber drauf, und es ist immer wichtig, ich kann mich nicht dogmatisch hinstellen und irgendwas erzählen, ja, wenn, dann muss ich überzeugen und darf nicht überreden. Ja, sonst funktioniert das nicht. Das wissen wir alle selber. Wenn wir von irgendwas nicht überzeugt sind, ja, sondern wenn wir überredet wurden, irgendwas zu machen, das wird nie gut gehen.
Das geht nie gut. Das geht wirklich überhaupt nie gut.
Das geht nie gut.
Wenn ich dir jetzt so zuhöre, ich bin noch so ein bisschen auch hängen geblieben bei dem Thema Unternehmensstrukturen und ja. eben Hierarchie und Macht und so weiter. Ich höre so häufig, dass in neuen Unternehmen, in modernen Unternehmen die Strukturen eher flach sind, im Startup-Unternehmen, dass man eben nicht unbedingt eine Führungskraft hat und dass man, also dass es da nicht diese Hierarchiestufen gibt, dass das alles eher so. Kannst du was dazu sagen, wie dann dort aber die Entscheidungen gefällt sind? Das klingt für mich erstmal sehr, wie soll ich sagen, durcheinander. Irgendwie muss sich ja da trotzdem eine Struktur bilden, die dann zu einem Ergebnis führt.
Also auf jeden Fall. Also zum einen, wir brauchen natürlich in irgendeiner Art und Weise Organisationsformen, Strukturen, sonst wäre tatsächlich auch Chaos. Wobei es gibt tatsächlich auch einen Ansatz, der nennt sich Holokratie. Ja. Holokratie ist quasi eine Art von Leadership oder von Management, wo es keine Manager gibt, ja, wo sich quasi die Mitarbeiter komplett selber organisieren. Ja, da bestimmen die Mitarbeiter selber, wer wann in den Urlaub geht, wer wie viel verdient, Entscheidungen und so weiter und so fort. Also war auch mal ein sehr interessanter Artikel im Harvard Business Manager. Schafft das Management ab, weil das Management ist eigentlich so überflüssig wie ein Kropf, die bringen nur Unruhe rein. Ja, du hast quasi ganz oben die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung, die gibt irgendwelche Ziele vor. So, und dann organisieren sich quasi die Mitarbeiter, ja, und machen das alles selber. Kann funktionieren. Es gibt auch Beispiele. Morningstar zum Beispiel in Amerika, einer der ganz großen, ich glaube sogar Marktführer in der tomatenverarbeitenden Industrie. Die haben dieses holokratische Führungsmodell. Das funktioniert aber nur, wenn ich die entsprechenden Mitarbeiter habe. Ja. Und auch dieses ganze Thema, jetzt kommt Agile, alles ist jetzt Agile. Ja. Oder es ist, wir haben Lean Management und Lean Leadership und so weiter und so fort. Ja. So, wie sagst du dann mal einem Mitarbeiter bei der Allianz, wenn die Allianz jetzt hergeht und sagt, okay, wir machen jetzt Open Work und Open Space und wir machen jetzt alles Lean und Agile und ich nehme dir jetzt deinen Schreibtisch weg. Ja, so, weil wir festgestellt haben, dass ein Drittel unserer Mitarbeiter nie da ist, ja, weil die entweder sind sie auf Außentermin oder sind im Urlaub oder krank, da sparen wir uns ja einen Haufen Möglichkeiten. Außerdem Überbegriff Megatrend New Work. Ja, wir müssen das jetzt alles neu machen. Ja. So, und dann nimmst du einem Mitarbeiter nach, was weiß ich, 10 Jahren, 15 Jahren seinen Schreibtisch weg. Da ist nichts mit Lean Management, ja, der geht auf die Barrikaden, der geht dann her und sagt, wie, wo soll ich denn dann bitte meine Topfpflanzen hinstellen und das Bild von meiner Familie. Ja, das funktioniert tatsächlich nur, es ist vom Ansatz her, sind es ja durchaus Überlegungen, die man anstellen kann. Was aber so häufig außer Acht gelassen wird, ist wieder der Faktor Mensch. Und es gibt halt auch Menschen, die brauchen Führung. Die brauchen jemanden, der hergeht und sagt, bitte mach das und das. Nicht jeder ist komplett eigenverantwortlich. Ja.
Und hat auch nicht diese Passion. Ich glaube, die ist so Voraussetzung dafür, diese Passion.
Natürlich.
Dieser Mut, auch Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja, ich entscheide das jetzt, weil nicht jeder lebt ja die Kompetenzen aus, die er hat, weil er sich vielleicht nicht traut. Und da sind wir wieder bei diesem kritischen Faktor Mensch, weil ich sage, wie findet man diese richtigen Menschen? Also wie findet man den richtigen Menschen für die richtige Organisationsform? Ich glaube, alles klingt in der Theorie so richtig gut und spannend und das hat alles seine Befürworter und
absolut,
seine Begründung.
Absolut.
Nur die Frage ist, wie findet die richtige Struktur die richtigen Menschen?
Ja, oder umgekehrt, der Mensch oder die umgekehrt. Richtige Struktur.
Genau.
Ja. Und das Ganze, das kannst du tatsächlich auch nicht erzwingen. Was man natürlich machen kann, ist Punkt eins, und das ist ja für mich das Wichtigste überhaupt, dass tatsächlich miteinander gesprochen wird und das kommuniziert wird. Mir fehlt in ganz vielen Unternehmen, großen wie kleinen, mir fehlt die Transparenz. Ja. So, wenn ich hergehe und sage, pass auf, das bin ich, das ist mein Unternehmen, so ticken wir. Man muss ja um Gottes Willen, ich bin jetzt auch kein großer Freund davon, herzugehen zu sagen, hey, so, und dann, das funktioniert nur, wenn du eine Business Mission und Vision Statement, keine Ahnung was. Weißt du, Sibel, wie viele Unternehmen es da draußen gibt, die hoch erfolgreich sind, ja, ohne in irgendeiner Art und Weise ein Unternehmensleitbild. Das kann alles funktionieren. Nur die Tatsache, dass ich ein Unternehmensleitbild habe, Ja? Heißt nicht, dass ich erfolgreich bin, dass das Ganze funktioniert wird, dass das Ganze funktioniert. Es muss ja gelebt werden. Ja? Und im Prinzip diese tatsächlich die komplett offene Kommunikation herzugehen, zu sagen, hey, pass auf, schau mal, das bin ich, dafür stehe ich. Ja? Wir sind ein kleiner, chaotischer Haufen, ja? Aber du kannst das und das und das alles machen. Ja? Dann kann ich ja mich zum Beispiel als potenzieller Mitarbeiter entscheiden, taugt mir das oder taugt mir das nicht. Wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich bewerbe mich jetzt in einem Unternehmen, wo ich halt weiß, die haben einen sehr lockeren Umgang miteinander. Ja, es gibt Guidelines, also die brauchen wir, also dieser Frame, der muss schon stehen, ja, weil sonst hast du da überhaupt gar keine Möglichkeit und auch gar keine Kontrolle. Aber es muss diese berühmte Chemie, die muss stimmen.
Ja. Ich glaube, das ist die Herausforderung, wie siehst du
es? Genau, und das ist tatsächlich auch die Herausforderung. Und es gibt ja dieses so eine Art Verhaltensdreieck. Ja, ist eigentlich im Prinzip ein relativ einfaches Modell. Es spielen immer drei Faktoren in der Unternehmensführung, im Leadership, im Management, whatever, spielen immer drei Faktoren eine Rolle. Es ist das Wollen, es ist das Können und es ist das Dürfen. Ja, also das Wollen ist die Motivation der Mitarbeiter. Das Können sind einfach tatsächlich die Kenntnisse, das sind halt die Skills, die logischerweise auch im Laufe der Zeit dann aufgebaut werden müssen. Und das Dürfen, ja, das ist tatsächlich die Aufgabe dann letztendlich der Vorgesetzten, des Managements, der Führungskraft und so weiter und so fort. Und jetzt stell dir vor, du hast einen Mitarbeiter, der ist top motiviert, der hat richtig Lust, ja, der ist hochqualifiziert, ist ein sogenanntes High Potential. Ja, ich lasse den aber nicht. Der ist weg, der geht. Ja. So, warum lasse ich ihn nicht? Dummerweise sehr häufig, der könnte ja besser sein als ich. Dann sägt er an meinem Stuhl und da habe ich ja überhaupt gar keine Lust drauf. Und dann ist er auf einmal derjenige, der im Rampenlicht steht. Ja. Und wenn ihr wüsstet, was da draußen oder wie viele Entscheidungen da draußen vollkommen irrational, ja, zum Leidwesen des gesamten Unternehmens nur aufgrund von persönlichen Befindlichkeiten getroffen werden. Ja. Und das ist das Grausame.
Ja. Wie kriegt man das an die Menschen ran, dass das eigentlich nicht der richtige Weg ist? Wie kriegt man da so einen Kulturwandel hin? Oder?
Also wir brauchen beides. Wir brauchen beides, weil es ist ja quasi dieser Zangengriff. Ja, weil hilft ja nichts, wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich bringe jetzt hier top qualifizierte junge Menschen, die motiviert sind, in die Unternehmen und dann treffen die quasi auf komplett veraltete Unternehmensstrukturen, ja, mit Hierarchien, mit Machtmodellen und so weiter und so fort. Das mache ich auch, indem ich hergehe und den jungen Menschen ja aufzeigt, pass auf, damit müsst ihr rechnen. Also ich bereite euch tatsächlich auf möglichst viele Eventualitäten da draußen vor. So, und die Aufgabe ist ja immer, wie verhalte ich mich jetzt tatsächlich in welcher Situation? Und da kommt tatsächlich ja auch dieses Verhaltenspsychologische dann auch wieder dazu. Und dann muss ich oder sollte ich als junger Mensch dann in irgendeiner Art und Weise eine Entscheidung treffen. Ja, die kann mir auch niemand abnehmen. Also ich, wie gesagt, ich kann sie nur bis zu einem gewissen Maße auch vorbereiten. Und dann werden die aber alle in irgendeiner Art und Weise irgendwann in eine Situation kommen, wo sie dann hergehen und sagen, okay, jetzt muss ich mich entscheiden. Entweder mir ist es jetzt wichtig, dass jeder weiß, dass diese Idee von mir stammt. Da muss ich mich in den Vordergrund drängen, mit allen Konsequenzen. Oder geht es mir um die Sache, dass ich halt hergehen und sage, okay, gut, da wird jetzt genau das passieren, was seit Hunderten von Jahren passiert, dann wird der Chef hergehen und meine Idee als seine verkaufen, wie auch immer. Kennen wir ja auch alles. Ja. Und diese Entscheidung, dieses Abwägen, ja, das ist essentiell. Und darauf kann man die jungen Menschen tatsächlich auch vorbereiten, ja, indem man hergehen und sagt, pass auf, sucht euch ein Unternehmen, wo auf der einen Seite dieses Bauchgefühl, also diese, wir haben es leider, muss ich dazu sagen, aus meiner Sicht ein bisschen verloren in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, dass wir ein bisschen mehr auf unsere Intuition hören. Ja. Manchmal wirst du in irgendwelche Situationen reingepresst, ja, aufgrund von deinem sozialen Umfeld. Dann geht es um das Thema Prestige. Ah, ich fange jetzt hier und hier und hier an. Also eigentlich habe ich ja ein schlechtes Bauchgefühl, aber weil woanders hätte mir eigentlich besser gefallen, was weiß ich, von der Chemie, von den Vorgesetzten, von den Mitarbeitern. Aber dann steht hier ein anderer Name und den brauche ich dann wieder für mein. Also weißt du, was ich meine, Sibel? Es sind viel zu viele Überlegungen und dann zermartern wir uns das Gehirn, was passiert, wenn und hier und da, anstatt einfach mal tatsächlich auch zu machen.
Ja. Ich habe so eine Befürchtung, dass dieses zu viel drüber nachdenken in der jungen Generation noch stärker geworden ist, ja, dass man weniger auf sein Bauchgefühl hört. Ich meine, ja, es ist insgesamt, auch wenn man älter wird, verlernt man das so ein bisschen. Ich glaube aber, dass unsere Generation im jungen Alter noch, in dem Alter noch mehr auf den Bauch gehört hat. Vielleicht, ja, hat das auch mit all diesen, ich frage mich das immer, ob das auch mit Social Media zu tun hat und mit diesen vorgelebten vermeintlichen Idealbildern und dieser Perfektion. Und dass man dann immer denkt, man muss alles so perfekt selber auch machen. Dabei ist das ja alles sehr illusorisch. Aber frage ich mich manchmal, ob das das beeinflusst oder ob es da noch andere Faktoren gibt. Ich weiß es nicht. Gibt es da irgendwie eine Tendenz oder eine Idee, wo das herkommen könnte? Was denkst du?
Ja, also wir leben natürlich mittlerweile in einer sehr volatilen Welt. Ja. Das Thema Entscheidungen treffen müssen, nicht wissen, ob die Entscheidungen richtig sind, das ist ja nichts Neues. Ja, eine Entscheidung, die du triffst, triffst du immer in dem Moment, in der Sekunde. Ob die dann 2 Stunden später oder 2 Jahre später immer noch die richtige war, das können wir ja nicht vorhersagen. Ja, aber die Veränderungsgeschwindigkeiten, die waren halt früher deutlich langsamer. Also die Welt hat sich ein bisschen langsamer gedreht. Ja, also ich bin jetzt 56, ich hatte eine wunderbare Kindheit in einem kleinen Ort im Bayerischen Wald. Ich bin spielen gegangen, ich bin jeden Tag heimgekommen, habe mit kaputten Knien. Aber ich durfte meine Erfahrungen und vor allem ich durfte meine Fehler machen. Und das ist für mich einer der wichtigsten Aspekte. Wir brauchen wieder eine gewisse Fehlerkultur. Ja, wo Menschen arbeiten, werden Fehler gemacht. Das Problem ist, dass viel zu häufig, vor allem bei uns in Deutschland, werden Fehler sanktioniert. Ja, uns wird quasi von Anfang an eingetrichtert, du darfst keine Fehler machen. Ja, du musst perfekt sein. Du darfst hier nicht versagen, du darfst hier nicht versagen. Dann kommen natürlich auch die Anspruchshaltungen, die Erwartungshaltungen der Eltern dann auch mit dazu, des sozialen Umfeldes und so weiter und so fort. Und damit sind ja Kinder relativ schnell überfordert. Also dieses ganz klassische Erleben dieses natürlichen Kindes, ja, wo man hätten sagt, hey, ich baue jetzt einfach mal Mist. Ganz ehrlich, jeder von uns, wir haben alle, Entschuldigung den Ausdruck, Scheiße gebaut in unserem Leben. Ja, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber ganz ehrlich, ich habe aus meinen Fehlern immer 1000-mal mehr gelernt. Und ich bin gottverdammt froh. Okay, es gibt Fehler, wo ich her und sage, okay, die hätte ich mir sparen können. Aber so grundsätzlich herzugehen, zu sagen, eigentlich macht man nichts falsch. Ja, und wir verlieren auch nichts, sondern entweder wir gewinnen, ja, oder wir lernen dazu. Ja. Und diese Fehlerkultur auch in den Unternehmen, ja, keiner von uns geht her und macht absichtlich gerne Fehler, außer ich möchte hier entsorgt werden. Ja. Das brauchen wir wieder, dass wir hergehen und sagen, okay, pass auf, dieses Gespür dann tatsächlich auch dafür und vor allem, wenn wir merken und irgendwas in uns, jetzt sind wir ja wieder bei der Intuition, irgendwas in uns weiß ja, geht her und sagt, das könnte jetzt eventuell vielleicht nicht so ganz clever gewesen sein, wenn ich dann sofort zu meinem Chef gehe und sage, hey, ich glaube, ich habe da, dann kann man sehr häufig noch was machen. So, was machen wir? Vollkommen intuitiv. Das kriegen die Kinder ja schon mit. Warst du's? Nein. Mm-mm. Ja. Vollkommen normal. Ja. Und das Spannende ist, sobald wir uns tatsächlich auch jetzt im Unterricht, egal um welches Fach es jetzt geht, es spielt ja immer der Faktor Mensch eine Rolle. Ja, und mit dem Faktor Menschen spielt automatisch auch die Persönlichkeit eine Rolle. So. Und jetzt gibt es ja psychologisch gesehen Zusammenhänge natürlich mit einer gewissen genetischen Veranlagung, also mit meiner Grundpersönlichkeit. Es hat einen wahnsinnig starken Einfluss auf mein Wesen, auf meine Persönlichkeit dann später, wo ich aufgewachsen bin, wie mein gesamtes soziales Umfeld war, ja. Was ich alles erlebt habe, also so die von der Spannweite her, ist für uns in der Analyse eigentlich alles, was sich so zwischen dem 3., 4., 5. und ungefähr 12. Lebensjahr, also das ist für die Evolution, für die Entwicklung, für die Ausbildung der Persönlichkeit eine wahnsinnig wichtige Zeit, weil da werden die Grundstrukturen nochmal gefestigt. Ja. Und da gehen wir natürlich auch her und ich schaue, dass ich von möglichst vielen, wenn es machbar ist, von allen meinen Studierenden in irgendeiner Art und Weise so ein kleines Profil krieg, ne, wo ich dann hergehe und sage, okay, also wo aufgewachsen, so wie war es in der Familie, wie war dein Umfeld, wie war dein Freundeskreis, habt ihr viel übernommen oder hattest du Helikoptereltern? Weil dann kann ich hergehen und dann kann ich sagen, okay, und jetzt kommt halt dieses Individuelle, dieses Persönliche dann auch mit dazu. Weil daraus entwickeln sich ja dann später gewisse Verhaltensweisen. Und die dann wieder sich abzutrainieren, das ist wieder wahnsinnig schwer. Ja? Wenn ich zum Beispiel als Kind schon nie irgendjemandem recht machen konnte, ja, meinem Papa nicht, meiner Mama nicht, meinen Lehrern nicht und so weiter und so fort, dann habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Also entweder ich werde zu einem ganz angepassten, introvertierten Kind, dass ich dann hergehe und sage, okay, dann treffe ich halt gar keine Entscheidungen mehr und dann mache ich gar nichts mehr. Oder ich fange an zu rebellieren. Ja. Und diese Zusammenhänge, ja, zwischen der Grundpersönlichkeit, ja, die natürlich ein Stück weit genetisch vorgegeben ist, meiner Entwicklung, ja, und wer tatsächlich aus mir geworden ist. Und das ist im Prinzip das Spannende. Und das mache ich übrigens auch mit Marken.
Ja. Wie machst du das mit Marken?
Ich mache das auch mit Marken. Also ich therapiere Wie? Marken.
Ja, erzähl, spannend.
Ich lege Marken auf die rote Couch. Weil jetzt sind wir wieder bei dem Thema von vorhin mit Unternehmensführung. Ich kann ein Unternehmen nicht führen. Ich kann Unternehmen betriebswirtschaftlich lenken, leiten, steuern. Führen kann ich Menschen. Ja. So, woraus besteht denn Prada? Woraus besteht ein Gucci? Ist erstmal nichts anderes als ein Logo. Ja, ein doppeltes G, Punkt. Ja. So, aber ist Gucci selber tatsächlich dynamisch, innovativ? Nee, Gucci selber kann das nicht sein. Es geht um die Mitarbeiter, die das draus machen. Ja. Weil ein Unternehmen, eine Brand, ist tatsächlich ein Organismus. Ja. Und der lebt ja quasi von den Mitarbeitern, weil die Mitarbeiter sind diejenigen, die innovativ sind, die kreativ sind, die dynamisch sind und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt dann quasi hergehen und schon ja immer von diesem Thema, ja, so Unternehmenspersönlichkeit, die Brand Identity. Ja, wer bist du denn, liebe Marke? Wofür stehst du? Ja. Dann kann es natürlich jetzt nicht die Marke als solches sein, sondern dann ist es ja quasi immer der Organismus, also sprich die Menschen dann letztendlich auch dahinter. Und deswegen erstelle ich zum Beispiel auch mit meinen Studierenden, wir erstellen von Unternehmen, von Brands Profile, also Persönlichkeitsanalysen. Ja, ob das jetzt der berühmte Big Five-Test ist oder Hexaco, wie auch immer. Wir gehen her und sagen, okay, pass auf, ich mache jetzt einen ganz klassischen Persönlichkeitstest. Nur machen wir das jetzt mit einem Unternehmen. Ja. Also, wie offen, wie neurozentristisch ist das Unternehmen, wie extrovertiert ist das Unternehmen und so weiter und so fort. Dann gehen wir tatsächlich in der Historie zurück. Ja. Also genau im Prinzip genau die gleiche Analyse wie ein Therapeut, der hergeht und sagt, okay, jetzt erzähl mal ein bisschen aus deinem Leben, liebe Sibel. Wie geht's dir denn heute? Ja, so, wo bist du denn? So, geht's dir schlecht? Gell? Hat dich wieder jemand geärgert? Ja. Und genau das Gleiche machen wir mit Marken, ne, indem wir hergehen und sagen, okay, geht einfach mal einen anderen Ansatz. Ich kann diese ganzen Vereinheitlichungen, mit denen kann ich nichts anfangen. Es gibt da draußen 20.000 verschiedene Brand-Positioning-Modelle, whatever. ist aber alles Stereotyp und bringt uns ja in keinster Weise irgendwie weiter, außer ich setze mich dann tatsächlich im Detail damit auseinander.
Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de/mentoring.
Und wenn ich jetzt mal hergehe und sage, okay, pass auf, nimm mal ein Unternehmen wie Balmain oder nimm mal ein Unternehmen wie Dior oder jetzt ganz aktuell Balenciaga, woran wir gerade arbeiten, so tatsächlich so ein Persönlichkeitsprofil von dem Unternehmen Balenciaga zu erstellen. Ja. So, dann geht einfach mal in der Timeline, Gott sei Dank haben wir das Internet, geh mal zurück, wann wurde denn das Unternehmen Balenciaga gegründet oder Christian Dior? Ja, da haben wir ja gerade die Ausstellung von der Makromedia in Berlin, How to Dior. So, und dann guck dir mal die 50er, die 40er Jahre an, wo Christian Dior aufgetreten ist. Und dann schau mal, wie die Welt da war. Ja, weil das ist die DNA von dem Unternehmen. So, und dann kam auf einmal irgendwann, ist Christian Dior gestorben, dann kam Yves Saint Laurent. So, wie viel Yves Saint Laurent hat denn oder wie viel hat von seiner Persönlichkeit hat Yves Saint Laurent jetzt in die Marke Dior reingebracht? Ja? So, dann war Yves Saint Laurent weg, dann kam Marc Bolan, dann kam Gianfranco Ferré, dann kam John Galliano. So, und alle haben das Unternehmen natürlich in irgendeiner Art und Weise geprägt. Ja? Und jetzt passiert was Spannendes, weil wenn wir, und das ist genauso wie mit uns Menschen auch, ja, wenn wir hergehen und sagen, okay, wir entwickeln uns, also wer sind die Beeinflusser? Ja, also wer hat Zugang von uns? Wer hat uns geprägt? Wo waren unsere Role Models? Gibt es tatsächlich einschneidende Situationen in unserem Unternehmen? Ja, mit welchen Umweltgegebenheiten wurden wir konfrontiert? Und es ist halt ein Unterschied, ob du in einem kleinen, beschaulichen Ort mit 8000 Einwohnern im Bayerischen Wald aufwächst, im Fichtach, oder ob du hergehst und sagst, ich wachse in den Bronx auf, ja, oder in Frankfurt oder in München oder keine Ahnung wo. Und dann herzugehen, ja, und tatsächlich diese Vergleiche dann anzustellen, zu sagen, okay, was, lieber Christian Dior oder liebes Label Dior, ist denn in der Zeit alles passiert? Ja, also du bist eigentlich nicht mehr derjenige oder das Unternehmen, was es mal war.
Ich finde das so spannend, weil da kommst du bestimmt gleich nochmal drauf, weil ja eben bis zu so einem Punkt sich viele Marken entwickelt haben, dass sie fast nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind, ist das eine. Mhm. Und das andere ist ja sind diese spannenden, eine Marke übernimmt gerade die andere oder die Kooperation, die sich da jetzt gerade so ergeben. Vielleicht kannst du gleich in die Richtung auch nochmal gehen.
Ja, sehr gerne. Und das ist ja dann tatsächlich das Spannende. So, und am Ende des Tages, was passiert denn? Genau wie bei uns selber auch, also in der klassischen Psychologie, multiple Persönlichkeit, Borderline Schizophrenie. Weißt du, wie viele schizophrene Marken es da draußen gibt, die einfach nicht mehr wissen, wer sie eigentlich sind? Ja, weil da haben sie sich da angepasst und dann kam da ein neuer Trend und dann mussten sie dem folgen, dann kam ein neuer Kreativdirektor, der hat dann wieder das alles umgekrempelt und so weiter und so fort. So, und irgendwann steht die Marke genauso wie wir Menschen auch, ja, wenn man sogenanntes falsches Selbst entwickeln, ja, wenn man quasi hergehen und sagen, okay, ich habe eine innere Persönlichkeit, ja, das ist das ganz Natürliche, mit der wir auf die Welt kommen, ja. So, und im Laufe der Zeit, aufgrund von Anpassungen, ja, du bist so ein braves Kind. Ich weiß ja genau als Kind, was ich machen muss, damit ich geliebt werde. Ja. So, die Frage ist, entspricht es tatsächlich meiner Persönlichkeit, meiner Identität, oder mache ich das, ja, um geliebt zu werden, um Anerkennung zu kriegen und so weiter und so fort? Und das kann tatsächlich im Laufe der Zeit dazu führen, dass du halt die soziale Persönlichkeitsstörungen entwickelst, weil du halt einfach nicht mehr weißt, wer du bist. Weil dieses falsche Selbst, ja, was dir quasi anerzogen oder übergestülpt wurde, beziehungsweise was du dir selber übergestülpt hast, dann irgendwann nichts mehr mit dem zu tun hat, wer du eigentlich bist. Was passiert sehr häufig, dass dann Menschen hergehen und mit, das hat jetzt nichts mit Midlife-Crisis zu tun, aber das kann natürlich auch so ein Punkt sein, dann herzugehen, zu sagen, ganz ehrlich, ich mag jetzt nicht mehr, ich schmeiße jetzt alles hin, ich verlasse meine Familie und weil ich habe jetzt jahrelang, jahrzehntelang mich immer nach allen anderen gerichtet. Ich selber bin komplett auf der Strecke geblieben. Es ist ja schon mal was Positives, weil zumindest die Erkenntnis schon da ist. Ja? So, wenn sich das dann natürlich manifestiert und dann klinisch wird, dann kann es tatsächlich wirklich auch in sehr schwere psychische Störungen dann auch gehen. Und bei Marken ist es ja nicht anders. Ja? Und ich habe da auch so ein Bild, also ich lege tatsächlich Marken auf eine rote Couch und führe Therapiegespräche. Das Spannende ist, wenn ich das dann tatsächlich mit Verantwortlichen mache, ja, so ein Gespräch simuliere, die haben überhaupt gar keine Ahnung davon, ja, weil sie sich mit der Marke, die sie repräsentieren, in aller Regel ja nicht auseinandersetzen, weil sie sind ja nur Geschäftsführer oder CEO oder keine Ahnung was. Und es geht nur, mir geht's um das Modell dahinter. Ja. So, warum brauchen Marken ein Repositioning? Weil irgendwas nicht mehr stimmt. Ja? So, warum brauchen die ein Rebranding? Ja? Und nicht einfach jetzt herzugehen, zu sagen, weil jetzt eine Agentur kommt, die dann hergeht und sagt, hey, pass auf, jetzt wird mal Zeit, dass ihr euer Logo überarbeitet und so weiter und so fort. Ob das tatsächlich notwendig ist, ob die Richtung stimmt, das weiß ja kein Mensch. Ja? Mir geht es tatsächlich darum, dass einfach eine gewisse Offenheit, ja, beziehungsweise ein anderes Mindset aufgestellt wird. Wir müssen anders denken. Ja. Wir werden mit diesen gelernten Mechanismen, mit diesen gelernten Vorgehensweisen, die wir seit 30, 40, 50, 60 Jahren haben, ja, auch bei den ganzen Managementmodellen, ja, Positionierungen, bis hin zu einem komischen Marketingmix, wo ich irgendwann sage, ganz ehrlich, ich muss mich schämen und ich schäme mich, dass ich immer noch die 4 Ps unterrichten muss. Ja. Kein Mensch da draußen arbeitet noch mit irgendwelchen 4 Ps. Ja, aber es ist halt Basis. Ja. Der Punkt ist ja der, natürlich haben wir es mit den Instrumenten zu tun, aber wir brauchen einen anderen Blickwinkel. Wir nehmen Modelle, Ansätze, Vorgehensweisen und haben eigentlich 3 Möglichkeiten. Also Möglichkeit 1 passt noch, ja, weil dieses Modell, diese Theorie in irgendeiner Art und Weise einen in sich relativ einfachen, stringenten Ansatz hat. Möglichkeit 2, Modell passt nicht mehr so ganz, ja, dann bitte mach es passend, dann adaptiere es für dich. Ja. Und Möglichkeit 3, ganz ehrlich, ist ein Modell aus dem letzten Jahrtausend, bring uns nicht, skip it. Ja, dann lässt du es einfach bleiben. Und diese Skill, diese Fähigkeit, ja, das ist ja kein Hexenwerk, das ist jetzt keine Rocket Science, was wir hier machen, sondern einfach hergehen und sagen, okay, pass auf, guck dir die Sachen an, analysier das, geh in die Historie, versuch mal herauszufinden, wo so tatsächlich beeinflussende sehr stark beeinflussende Situationen waren. Und dann versuch tatsächlich mal so ein Profil zu erstellen. Und dann versuch herauszufinden, ja, warum die Marke jetzt in diesen Schwierigkeiten steckt, in diesen Struggles. Ja. Und da jetzt tatsächlich ganz klassische Tools aus der Analyse, aus der Therapie herzunehmen, wenn wir eh schon von Markenpersönlichkeit sprechen, wenn wir von Marken als Organismen sprechen, weil letztendlich zum Leben erwecken, tun die Marken ja Menschen.
Ja. Du sprichst jetzt von vielen Marken, die schon lang bestehen. Wenn wir jetzt eine neue Marke aufbauen und die mal analysieren wollen, beziehungsweise vielleicht diesen Markenkern auch kommunizieren wollen, vielleicht durch ein Gespräch mit einem Therapeut, was macht mich aus, auf dem roten Sofa. Hast du da einen Tipp, wie man da vorgehen könnte?
Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich gründe jetzt selber eine Marke, ich bin ein Startup, da ist es im Prinzip ja relativ einfach, weil die Marke bin ja ich. Ja? So, und ich werde ja normalerweise gehe ich ja her und also alles, was ich in die Marke einfließen lasse, ja, entspricht ja letztendlich meiner Persönlichkeit. Also wo ich mich positioniere, wie ich mich positioniere. So, das heißt, damit ist der Markenkern, ja, erstmal tatsächlich mein Persönlichkeitskern. Ja, wo ich dann hergehe und sage, okay, pass auf, wenn du jetzt selber quasi eine Analyse, eine Persönlichkeitsanalyse von dir vornimmst, dann kannst du das schon mal als Blaupause nehmen für dein Unternehmen. Ja. Und da machen halt wahnsinnig viele, gerade junge Unternehmer oder Unternehmensgründer, auch einen Fehler, indem sie hergehen und sagen, ah, okay, dynamisches Umfeld, und jetzt sind wir hier dynamisch und dann machen wir das und das. Wenn ich das selber aber nicht bin, wenn ich das nicht leisten kann, weil ich selber aufgrund meiner Persönlichkeit halt eben nicht der extrovertierte, offene bin, ja, dann kann es ja nicht funktionieren, weil dann habe ich ja schon wieder ein Gap. Ja. Sondern tatsächlich jetzt, ich meine, egal wo du hinguckst, ja, alle Marken, oder nicht jetzt alle, aber sehr, sehr, sehr viele Marken, waren ja aus einer, also gerade jetzt im Fashion-Bereich, ja, das war ja immer aus einer Eigenmotivation heraus. Ja. Christian Dior war am Anfang nur Christian Dior und es war seine gottverdammte Sichtweise und Einprägung zu sagen, so möchte ich, so stelle ich mir eine ideale, tolle Frau vor. Ja. Und ist dann hergegangen, hat die A-Linie und so weiter und so fort gemacht. Das war seine Vorstellung, das war sein Input, was für ihn wichtig war und nicht von irgendjemand anderem. Ja.
Ich glaube, und, das ist die große Herausforderung.
Es ist genau.
Zu sehen, wer man wirklich ist. Und deswegen frage ich so nach der roten Couch, weil es gibt ja so Dinge, die man möchte und von außen denkt, dass man sie hätte, hat sie aber vielleicht gar nicht. Oder Dinge, die man, in denen man ganz stark ist, die man aber unterschätzt und gar nicht so kommuniziert. Ich glaube, das ist schon eine große Herausforderung, dann diese Markenkern für sich auch so zu formulieren, dass er eben, wie er von außen wahrgenommen wird und nicht, wie man vielleicht selber wollen würde, dass er wahrgenommen wird. Und da ist, glaube ich, die Diskrepanz zu sagen, was ist jetzt eigentlich noch authentisch, weil wenn du es nicht wirklich bist, irgendwann kommt es raus und es ist immer schlecht für dich und deine
Marke. Genau. Also es gibt ja zwei unterschiedliche Ansätze. Es gibt auf der einen Seite die sogenannte Customer Centricity und die Company Centricity. Also ich kann natürlich jetzt hergehen und kann eine Marke gründen, die sich quasi die den Kunden mit seinen ganzen Befindlichkeiten in den Mittelpunkt stellt. Ja. So, da werde ich als Marke natürlich nur immer in irgendeiner Art und Weise eine Art Erfüllungsgehilfe sein, beziehungsweise werde immer in einer nur rein reaktiven Position sein. Weil wenn der Kunde jetzt hergeht und sagt, du, jetzt ist mir auf einmal Nachhaltigkeit wieder ein bisschen wichtiger, dann muss ich entweder auch nachhaltig werden oder ich verliere den Kunden. Ja, weil er dann woanders hingeht. Oder jetzt macht er wieder was anderes und dann, also du weißt, was ich meine. Ne? Wir sind natürlich, ja, also dieses Kunde ist König, bla bla blub. Ja. Ja, natürlich, klar. Ich bin aber dann in einer Situation, wo ich mich quasi nicht nach dem richte, was mir persönlich wichtig ist, ja, sondern natürlich immer danach richte, ja, gnädiger Herr, ja, natürlich, die Dame, ja, lieber Kunde, ja, natürlich werden wir machen, lieber Kunde, ja, dann gehen wir da jetzt noch hin. Echt, dir fehlt noch eine Zahlungsmöglichkeit im Internet, natürlich, lieber Kunde, dann machen wir jetzt noch Klarna mit dazu. Und darüber hinaus verlieren wir natürlich uns selber als Label, als Unternehmen. Außer ich gehe her und sage, okay, das ist eine ganz klare Strategie, kann es ja auch sein, ja. Die Empfehlung ist aber, wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich mache mich selbstständig und ich möchte ja in irgendeiner Art und Weise was bewegen, ja, dann kann ich auch hergehen und sagen, ich drehe den Spieß quasi ein bisschen um. Ja. Also das geht jetzt eher so in Richtung dieses Markenansatzes, so dieses Markenkonzeptes, dieses sogenannte Demanding Brands, also Marken, die wieder einfordern. Ja, die wieder hergehen und sagen, ganz ehrlich, liebe Kunden da draußen, wir haben uns jetzt 40 Jahre lang, ja, nach euch gerichtet. Ja. Ihr habt uns jeden Monat irgendeinen anderen Scheiß aufs Auge gedrückt. Ja. Jetzt drehen wir den Spieß wieder um. Ja. Jetzt machen wir es mal wieder so, wie es früher war. Jetzt bestimme ich als Marke, wer mein Kunde sein darf.
Ja, das ist schon der coolere Ansatz.
Es ist der coolere Ansatz.
Man muss es nur irgendwie hinkriegen, dass die einen dann auch, dass sie dann sagen, wow, du bist so cool.
Ja, ich unbedingt natürlich.
Dein Kunde sein.
Also Punkt eins, das war ja, cool ist ja mein Lieblingsbegriff. Ne? Also es gibt nichts Schlimmeres, als versuchen, cool zu sein, wenn man es nicht ist. Ne? So. Und weißt du, was cool macht? Cool macht einen Menschen und ein Label, wenn ich hergehe und sage, pass auf, das bin ich. Darauf kannst du dich verlassen. Ja. Und wenn du auch so fühlst, wenn dir das gefällt, was ich hier mache, dann herzlich willkommen. Wenn nicht, dann geh zu Penny. ja. Also, das ist ein bisschen das Apple-Prinzip. Ja. Also, Apple ist ja nicht wirklich eine Customer-Centered Brand. Ja? Also Apple kreiert Bedürfnisse, wo wir als Menschen noch nicht mal wissen, dass sie welche haben. Alle schimpfen es drüber, aber ist ja egal. Ja? So, und Apple geht halt einfach her und sagt, pass auf, das sind wir. Wenn du Apple-Kunde sein willst, dann kriegst du das natürlich mit den ganzen Vorteilen, aber sorry, dass wir auch ein paar Spielregeln haben und dass wir auch ein paar Anforderungen an unsere Kunden haben und zu sagen, hey, ganz ehrlich, give and take. Ja? Und wenn du da nicht mitspielst, dann kannst du gerne zu Samsung gehen.
Ja, wie wichtig die Haltung ist einfach. Man braucht
Attitude,
eine Haltung.
Attitude, genau. Sibel. Mhm. Es geht um das Thema der Attitude. Und wenn wir hergehen, ganz klar sagen, pass auf, das bin ich, da ist mein Herzblut drin. Das wollen die Menschen sehen. Damit stecke ich an. Emotionen, Herzblut, Transparenz, Standing, edgy sein. Ja? Dieses ganze Weichgespülte, kein Mensch mag mehr. Schau mal, was passiert denn im Moment? Alle sehen sich wieder nach Individualität. Alle gehen wieder her und sagen, ganz ehrlich, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du stellst mir einen 67er Shelby GT500 Mustang vor die Tür. Ja, Big Block, ja. Okay, der ist jetzt nicht der nachhaltigste, der CW-Wert ist auch nicht so toll, aber dieses Auto hat Charakter. Ja, so. Und dann guck dir mal diese ganzen stromlinienförmigen Autos vom Design her an, wo ich irgendwie sage, ganz ehrlich, ich meine, ich komme aus der Automobilbranche, aber selbst mir fällt es schwer, auf die Schnelle von hinten einen Audi von einem BMW, von einem Mercedes zu unterscheiden, wo ich sage, die schauen alle gleich aus. Ja? Also, wo ist diese Individualität? Ja? Also, gib den Menschen, gib dir selber wieder das Recht, edgy zu sein, Ecken und Kanten zu haben. Ja? Und das dann tatsächlich auch aus einer Überzeugung heraus und nicht, weil man hergehen und sagt, ah, okay, jetzt könnte es vielleicht gerade wieder spannend sein, wenn wir wieder ein bisschen edgy werden. Wenn ich es nicht bin, dann wird es nicht funktionieren. Ja. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich hergehe und sage, pass auf, wenn ihr was macht, ja, wenn ihr hergeht und sagt, okay, ihr habt ein Label oder ihr habt vor, tatsächlich auch ein Label zu gründen, geht ganz tief in euch rein. Also ich kann Menschen nur mit Emotionalität bezeugen, mit Leidenschaft. Und das ist das, was mir fehlt, weil alles zu einheitsmäßig ist, zu sehr von zu vielen Faktoren abhängig, dann dürften wir gar nichts mehr machen. Ja? Weil dann fragt 10 Menschen, dann kriegst du 10 unterschiedliche Meinungen. Und sagt, ja gut, aber die Zeit jetzt im Moment, ja, weiß man nicht so genau. Es wird nie der geeignete Zeitpunkt sein. Ja? So, aber wenn ich jetzt hergehe, ja, und sage, okay, gerade im Fashion, ja, wo es ja um so viel mehr geht. Fashion lebt von Persönlichkeit, Fashion lebt von Individualität. Ja. Wir brauchen jetzt kein Fashion, um in irgendeiner Art und Weise nicht nackt rumzulaufen. Ja. Da können wir uns auch irgendwo anders einkleiden. Ja. Aber es ist ja ein Statement. Ja. Und wir haben es leider wieder verloren, Statements zu machen. Ja. Ja, okay, dann sind wir unbequem, dann sind wir vielleicht jetzt nicht für alle passend. Wollen wir das wirklich? Ja. Okay, das kann eine Strategie sein, herzugehen, zu sagen, du, ich möchte zu allen recht machen. Ja. Aber tatsächlich jetzt herzugehen, zu sagen, was macht dich denn aus als Mensch? Wofür stehst du? Wofür brennst du? Ja. Und hör erstmal auf dich selber. Ja. Und dann nimmst du das und jetzt kommt was sehr Wissenschaftliches, was sehr Rationales und dann machst du daraus ein Geschäftsmodell. Und dann gehst du her und sagst, okay, Und genau so muss meine Brand erstmal sein, weil mehr kannst du ja, wenn du ein Unternehmen gründest, Sibel, mehr kannst du ja nicht in die Waagschale schmeißen als deine Persönlichkeit.
Für mich ist jetzt die Transformation, macht es wahrscheinlich dann aus, eben von diesen Gefühlen und von deinem Statement zu deiner, also deinem USP eigentlich, zu deiner Zielgruppe. Ich sehe oft, haben wir, glaube ich, vor dem Interview gesagt, dass mit steigendem Kreativitätsgrad eben dann man gerne auch so die Zielgruppe aus den Augen verliert. Und irgendwo, wo ist da der schmale Grat zwischen ich bin edgy und ich bin cool und das ist meine Attitude und take it oder give and take und dann aber sagen, okay, das ist aber auch meine Zielgruppe, die das dann auch haben möchte, sodass das dann sich auch wirtschaftlich trägt.
Es kommt natürlich immer darauf an, wie ich dieses ganze Business angehe. Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann ja erstmal hergehen, kann quasi die ganze Landscape, die ganze Landschaft da draußen in irgendeiner Art und Weise scannen und kann dann nach irgendwelchen Zielgruppen Ausschau halten. Also ich persönlich finde ja diesen Begriff einer Zielgruppe nicht mehr zeitgemäß. Also ich finde, dass wir als Unternehmen, wir haben eine Audience, wir haben Publikum. Ja. Ich sage immer das Beispiel, eine Band wie Metallica keine Zielgruppe. Ja. Metallica hat ein Publikum, hat ein Audience. Ja. Und in dem Publikum, da ist jung und alt, da ist arm und reich drin, da sind Biker drin, da sind Bordellbesitzer drin, da sind Anwälte und Ärzte mit dabei. Ja, sie haben aber eine Gemeinsamkeit und das ist halt die Liebe zu der Musik, zu dem Metal und so weiter und so fort. Ja, so, und wenn wir uns, weil Zielgruppen heißt ja auch schon wieder Abgrenzung. Ja, wenn wir hergehen und sagen, okay, komm, wir haben ein Publikum und jeder, der sich damit identifizieren kann, der hergeht und sagt, hey, ich finde das toll, was du machst, der ist herzlich willkommen, egal wo er herkommt, egal ob er jetzt in irgendwelche demografischen, soziodemografischen Merkmale dann auch reinpasst. Also auch hier müssen wir tatsächlich viel, viel, viel offener denken. Ja, eine Zielgruppe, ich sage immer burning down the silos. Ja? Hört auf, in diesen Silos zu denken, hört auf, in Zielgruppen zu denken, hört auf, in Instrumenten und in whatever zu denken. Ja, sondern geht raus und macht Feuer. Also das ist natürlich ein bisschen pathetisch gesprochen, aber es dauert mit Sicherheit auch ein bisschen länger. Aber das Schöne ist, dass wir natürlich durch die Digitalisierung, durch diese verknüpfte virale Welt des 21. Jahrhunderts ja dann auch wieder die Möglichkeit haben. Ja. Die Frage ist immer, erstelle ich eine Marke, ein Unternehmen, eine Brand, ist übrigens vollkommen egal, Sibylle, aus welchem Business, das gilt jetzt nicht nur für Fashion, entsteht das auf dem Reißbrett? Ja? Oder kommt es aus tatsächlich was Intuitiven? Ja? Und du wirst es eh nicht planen können. Ja? Also im Moment, was geht denn im Moment gerade fashion-technisch durch die Decke? Die Meta Birkins. Ja. So, wo du online, also fürs Metaverse, ja, kannst du dir natürlich alles Cryptocurrencies, kannst du dir für $1 Million ja, eine Meta Birkin kaufen, eine Birkin Bag. Ja, die existiert nur einmal. So, was mache ich jetzt damit? Ja. So, und das sind Dinge, die verstehen viele Menschen nicht. Ja, wo du hier sagst, ey, Moment, ja, so, dass das ein vollkommen neues Geschäftsmodell ist, dass das eine vollkommen neue Welt, egal wo die Reise hingeht, kann auch sein, dass es in 2 Jahren schon wieder erledigt hat. Wir hatten das ja schon mal mit Second Life alles. Aber das sind halt tatsächlich alles so Entwicklungen, die ich auf dem Schirm habe. Und jetzt kommt natürlich, und das kann man ja jetzt, das kann ich jetzt, also das könnte ich dann machen, wenn ich jetzt in die Coachings gehe und hergehe und sage, okay, woher kommt deine Inspiration? Ja, hast du als Kind schon oder hast du irgendwie, was weiß ich, war deine Mama vielleicht Schneiderin oder woher kommt es? Hast du als Kind schon deiner Barbie selber Klamotten genäht oder was möchtest du machen? Also woher kommt deine Passion? Ja, und ich merke leider auch, dass es natürlich auch zum Beispiel jetzt Studierende gehen, die hergehen und sagen, okay, ich habe das jetzt tatsächlich gemacht und ich habe festgestellt, Theo, ganz ehrlich, das ist nichts für mich. Ich sage, okay, ja, dann hast du jetzt zwar vielleicht ein bisschen Zeit und Geld investiert, ja, aber du bist einen ganz großen Schritt weiter, weil du auch in der Zeit, wo du da jetzt was gemacht hast, es ist nichts im Leben, in irgendeiner Art, egal was wir machen, es ist nichts umsonst. Ja. Jetzt kann ich natürlich hergehen und kann sagen, okay, also das ist jetzt die klassische Vorgehensweise, wir suchen uns in irgendeiner Art und Weise eine Lücke. Ja, so, wir analysieren den Markt, so was gibt's noch nicht und so weiter und so fort. Das Tückische an dieser Vorgehensweise ist, dass es ja meistens deswegen Lücken gibt, ja, nicht weil da irgendjemand noch nicht draufgekommen ist, sondern weil diese Lücke tatsächlich seinen Grund hat, warum es das Produkt oder das noch nicht gibt, weil es in irgendeiner Art und Weise entweder nicht machbar ist oder nicht wirtschaftlich oder sonst irgendwas. Also je mehr wir uns, und das ist halt die Gratwanderung, ja, auf der einen Seite brauchen wir diese ganzen klassischen Vorgehensweisen. Wir brauchen die Informationen, wir brauchen die Strategien, wir brauchen das Wissen dahinter. Ja. Ich bin jetzt der Letzte, der hergeht und da einfach sagt, ja, ich mache jetzt einfach mal ohne Sinn und Verstand. Ganz im Gegenteil. Ich brauche viel, viel mehr an Informationen, an Analysen im Vorfeld. Ich muss wissen, was da draußen alles passiert und was da draußen alles vorgeht. Und klar, wenn ich dann hergehe und sage, okay, ich habe jetzt in irgendeiner Art und Weise vielleicht eine Idee im Kopf oder eine spezielle Brand oder keine Ahnung was. Ja. Ich muss mir aber immer eine wichtige Frage stellen. Und die eine wichtige Frage lautet, warum soll das jemand kaufen? Und diese Frage muss ich beantworten können.
Und glaube ich, so die wichtigste Frage.
Das ist die wichtigste Frage. Und ganz ehrlich, das ist die wichtigste Frage. Und das ist die dramatischste Frage, die mich immer wieder schockiert, weil es ist so eine simple Frage. Ja. Und ich würde mal sagen, 8 von 10 Geschäftsführern und Verantwortlichen auf Unternehmensseite, denen ich diese Frage stelle, können diese Frage nicht beantworten. Wenn ich irgendwann sage, pass auf, warum soll ich dein Kunde werden? Die können mir diese einfache Frage nicht beantworten. Und dann kommen sie mit Generikas. Ja, weil wir sind das und das. Und dann gesagt, okay, das ist spannend, weil gerade vor 2 Minuten war ich bei ihrer Konkurrenz. Die haben mir genau das Gleiche gesagt. Also diesen Purpose jetzt herzugehen, zu sagen, okay, auf der einen Seite natürlich, was macht mich aus? Aber jetzt leben wir ja nicht in einer Blase, wo es nur um mich geht, sondern natürlich müssen wir am Ende des Tages verkaufen.
Ja, und da sind wir auch schon wieder bei dem Punkt, den ich vorhin so eingeworfen habe, dass die Marken oft, auch diese großen Marken, in letzter Zeit sehr vergleichbar geworden sind. Wir haben mal so einen Test gemacht. Wir haben mal so zweiseitige Werbeanzeigen in relevanten Modemagazinen, haben wir einfach das Logo abgedeckt und gesagt, okay, erkenne ich jetzt, welche Marke ist das eigentlich? Und man erkennt es nicht, außer man sieht eben das Logo oder die berüchtigte Handtasche oder, aber es hat gar keinen Wiedererkennungswert mehr. Und ich glaube, man sieht es ja jetzt immer, wenn die Marken dann wieder anfangen, drüber nachzudenken, wo komme ich her? Wer bin ich eigentlich wirklich? Und dann das nochmal rausarbeitet, wie vielleicht Gucci gerade. Die machen ja auch gerade ganz schön viel. Ich war neulich im Gucci-Geschäft und ich habe gestaunt, wie die Leute mittlerweile da rumlaufen, die da angestellt sind. Also es war ganz verrückt.
Das ist halt natürlich ein wahnsinnig spannender Prozess. Also wir arbeiten ja mit der Polymoda sehr eng mit Gucci zusammen. Mhm. Ja, sind auch so ab und zu treffen wir dann auch den Alessandro Michele. Und haben da auch die Möglichkeit, mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen auch zu werfen. Also gerade die etablierten, die großen Modehäuser, die gehen natürlich immer her und versuchen sich in irgendeiner Art und Weise zu differenzieren. Ja, klar, und dann kommt WGSN als Trendforecaster, geht her und sagt, pass auf, nächste Saison, Autumn Winter, haben wir 2 Color Codes, ja, das ist Jade, ja, und das ist Lapis Lazuli. So, dann ist es ja quasi wieder vorgegeben. Da kannst du davon ausgehen, dass nächsten Kollektionen, ja, also sprich Herbst, Winter 22, 23, sind die ganzen Läden voller Jade. Ja, ist zugegebenermaßen eine sehr schöne Farbe und das ist Lapis Lazuli. Wenn ich sage, okay, Lapis Lazuli, Königsblau, kommt mir irgendwie in alles bekannt vor. So, dann gehen die jetzt her und sagen, okay, jetzt müssen wir aber auch jetzt in diesen Farben machen, weil das ist jetzt dann in jeder InStyle und in jedem Magazin drin und so weiter und so fort. Damit hast du natürlich wieder eine Vereinheitlichung. Ja? So, und das müssen natürlich jetzt so große Brands, müssen das nicht machen. Ja? Das Erste, was Alessandro Michele gemacht hat, er war natürlich, ist ein vollkommen anderer Kreativdirektor, als seine Vorgänger. Er ist erstmal in die Archive gegangen, ja, und hat gesagt, okay, so, und hat dann halt tatsächlich dieses Vintage wieder rausgeholt, ja, und die gehen hier und sagen, okay, so wieder ein bisschen back to the roots. Auf einmal Gucci wieder dick und fett gelabelt, ja, so groß die Labels überall, ja, wo du noch hergehst und sagst, okay, es gab mal einen Trend, das war dann das genaue Gegenteil, ja, mach es möglichst klein, weil es muss ja keiner sehen und so weiter und so fort. Und das ist halt tatsächlich auch das Interessante und das Spannende. Aber du hast vollkommen recht, dass wir natürlich letztendlich mit einer Marke verbinden wir ja, wir kaufen ja keine Produkte. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich habe drei weiße T-Shirts, eins kostet 4,95 Euro, eins kostet 15 Euro und eins kostet 75 Euro. Ja? Und ich habe da aber keine Labels drin. Auf welcher Basis soll ich mich denn jetzt tatsächlich hier entscheiden? Okay, wenn ich noch ein bisschen haptisches Gespür habe, ja, aber wenn ich es jetzt nur sehe und es sind einfach nur drei weiße T-Shirts, wenn ich irgendwann sage, okay, T-Shirt Nummer 1 ist von Primark, T-Shirt Nummer 2 ist von H&M und T-Shirt Nummer 3 ist aus Prima Cotton von keine Ahnung was, dann haben wir auf einmal einen Zugang. Und deswegen ist das Thema Marke und Markenkern und das herauszufinden so essentiell, weil wir als Menschen uns immer, ja, das Thema der Identifikation, ja, hat ja was mit Intuition zu tun. Und es ist Sympathie. Ja. Also Sympathie ist mittlerweile, wahrscheinlich war es immer schon so, der wichtigste Erfolgsfaktor, dass irgendjemand was kauft. Weil ganz ehrlich, wenn ich ein Unternehmen nicht mag, dann werde ich da nicht einkaufen. Punkt. Wenn ich hergehe und sage, du, ich mag Apple nicht, ja, weil das ist vollkommen überbewertet und keine Ahnung was und manipulativ, dann werde ich, egal wie viel Geld ich habe, dann werde ich nicht zu Apple gehen. Wenn ich Gucci nicht mag, wenn ich Prada nicht mag, wenn ich H&M nicht mag, dann kaufe ich da nicht ein, wenn ich es vermeiden kann. Also geht es um das Thema der Sympathie. Und Sympathie entsteht über einen sogenannten Wertetransfer. Das heißt, ich muss mich in irgendeiner Art und Weise, muss mich was anziehen. Das kann ein Visual sein, das kann die Person sein. Ja, ich meine, kannst du dich noch erinnern, Spell, als wir uns kennengelernt haben, es hat ja sofort irgendwie gematcht. Ja, so, wenn wir jetzt hergehen und sagen, du pass auf, die ist komisch, nee, oder du hier sagst, wir sind deswegen ein komischer Typ, dann würden wir jetzt wahrscheinlich hier nicht zusammensitzen. Ja? So, und genau das Gleiche, wir identifizieren uns ja nicht mit einer Marke, sondern natürlich mit dem, was die Marke letztendlich in irgendeiner Art und Weise repräsentiert. Und jetzt kommt dann wieder, um das wieder abzuschließen, wenn ich jetzt quasi meine Persönlichkeit, mein Innerstes, das, wer ich bin und was mich auch ausmacht, in diese Marke projiziere, in das Design, in den Auftritt, in das gesamte Attitude, dann kommt die Identifikation und dann werden wir automatisch diejenigen Kunden oder das Publikum, das Audience anziehen, die hier sagen, hey, finde ich toll. Ja? Es ist nur eine andere Vorgehensweise. Und die anderen, ja, die brauchen wir eh nicht, weil die machen uns eh nur Ärger. Um es jetzt mal sehr plakativ auszudrücken.
Und deswegen bedanke ich mich an der Stelle jetzt schon mal recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich total, wenn wir das nächste Mal nochmal so vertiefend weitergehen und in das Thema Marke nochmal reinschauen. Ich glaube, da gibt es noch so viele Dinge, über die wir heute nicht gesprochen haben. Ja. Das fände ich ganz großartig.
Ich würde mich freuen, Sibylle. Es wäre mir eine Freude und eine Ehre. Und ich sage ganz herzlichen Dank und lass uns da was Schönes draus machen. Weil ich kann mir durchaus vorstellen und ich bin mir sogar sicher, dass wir noch sehr viele Themen haben können, die da jetzt, wir haben jetzt quasi, wir haben jetzt eine große, weite Welt aufgemacht.